Isaac Watts war nicht nur, ich sag mal, Liederdichter, nicht nur Theologe. Er war auch jemand, der Bücher schrieb, so wir würden heute sagen, so Lebensratgeber. Er war jemand, der sich über das Leben Gedanken gemacht hat, ich hatte es ja gerade schon erwähnt, und der gesagt hat, wir müssen nicht über etwas reden, sondern wir müssen von dem reden, was wir auch im Leben so erleben. Und das war auch das, was er in seinen Ratgebern, ich nenne sie mal so, damals hießen sie nicht so, was er da so geschrieben hat, dass er gesagt hat, wir müssen gucken, dass der Glaube hineinkommt in das, was unser Leben ist. Wir müssen gucken, dass das, worüber wir reden und singen, auch etwas ist, was mit uns existenziell zu tun hat. Es geht nicht nur darum, über Gott zu reden, sondern es geht darum zu entdecken, wie Gott in meinem Leben wirkt und handelt und darüber dann ins Gespräch zu kommen. Und so schrieb er eben einige Bücher auch über dieses Thema, und für ihn war dann, das fand ich dann auch sehr, sehr aktuell für ihn, war es ihm dann wichtig, dass wir nicht nur irgendwie passiv konsumieren, sondern dass wir durch das, was wir wahrnehmen und aufnehmen, eben etwas verkosten und das zu einem Teil von uns selbst wird. Das war so sein Credo, das war so sein Anliegen, und er versuchte dann eben auch das in Musik umzusetzen und das auch in neue Musik, in moderne Musik umzusetzen, und von daher war er sehr prägend auch stilprägend, und hat dann auch irgendwie, man könnte sagen, eine neue Epoche in der Kirchenmusik dann aufgetan, durch einfach dieses Anliegen, es muss etwas auch hineinpassen in meine Welt, und die Lieder von damals, die waren ihm irgendwie zu gestrig. Wir haben ja gehört, der Psalm 98 ist ein Psalm, der ihn eben bewegt hat hin zu diesem Lied, Freue dich Welt. Und so beginnt ja auch dieser Psalm, davon redet ja auch dieser Psalm. Freue dich Welt. Und dann geht es eben weiter, dein Herr ist da. Und was uns dann hier in diesem Psalm auch begegnet, ist, dass dieser Herr das Heil bringt und dass er Wunder tut. Jetzt ist das mit den Wundern ja immer so eine Geschichte, und ja, Wunder sind ja immer etwas Faszinierendes und haben oft dann ihren Mehrwert auch in dem, dass sie Faszination auslösen bei dem, der sie wahrnimmt. Aber das ist ja nicht eben das, worum es bei den Wundern geht, sondern, und so beschreibt das dann der Psalm 98, bei diesen Wundern geht es darum, dass Gott Heil und Gerechtigkeit schafft. Und seien wir mal ehrlich, wenn wir auf diese Welt gucken, und vor 200, 300, 400 Jahren war es auch nicht großartig anders, das ist schon ein Wunder in dieser Welt, Heil und Gerechtigkeit. Aber der Psalm nimmt uns mit eben hinein in die Wirklichkeit dieser Welt, die eben eigentlich auf Heil und Gerechtigkeit wartet, weil sie an so vielen Stellen Unheil ist, weil an so vielen Stellen Ungerechtigkeit herrscht. Und das ist das, was eben dieser Psalm aufnimmt, dass da Freude aufkommen soll unter uns, weil der geboren wird und für uns, weil der geboren ist, der Heil und Gerechtigkeit bringt. Und das ist ja immer wieder auch etwas, ich sag mal, was in dem Menschen eine große Sehnsucht dann entwickelt oder wo man sagen kann, das ist immer wieder etwas auch, wo das im Menschen und bei Menschen auch etwas antickt und berührt. Vor 2000 Jahren hat das stattgefunden, lang, lang ist her, alle Jahre wieder, haben wir auch schon in den vergangenen Wochen darüber nachgedacht, kommt das Christuskind auf die Erde nieder, und es ist gut, dass es so ist, auch wenn es theologischer jetzt nicht so, okay, man muss nochmal drüber nachdenken. Aber das, was wir im Feiern, ist eben das, was wir hier sehen. Dass der Heiland dieser Welt geboren ist. Und ich kann euch immer wieder auch nur einladen, nach dem Gottesdienst geht hin zur Krippe und geht hin zu diesem Geheimnis und schaut es euch an. Damals, vor 2000 Jahren war es ja, wir haben vorhin mit den Kindern Gottesdienst gefeiert, und da haben wir uns die Geschichte nochmal angeguckt und mit der Steuererhebung und dann diese Wanderung nach Bethlehem und. Damals hat die Welt ja von diesem Ereignis nicht viel mitbekommen. Und wären da nicht irgendwo ein paar Engel aufgetreten oder so, dann hätte es höchstwahrscheinlich fast keiner mitbekommen. Und das ist ja schon mal auch interessant oder auch merkwürdig, dass Gott so in diese Welt hineinkommt, ohne viel Tamtam. Ich weiß nicht, wenn Königskinder geboren werden, dann ist die Yellow Press ja auch vorher schon immer ganz nervös. Und wann ist es denn soweit und was wird es denn? Und wenn es dann da ist, dann ein Riesenhurra und wie heißt er denn? Und ähnlich wie bei der Papstwahl. Also alle stehen dann da auf dem Platz und gucken, was kommt da jetzt raus, weißer oder schwarzer Rauch. Und dann endlich Habemus Papam und die ganze Welt jubelt, nein, nicht die ganze Welt, aber viele Menschen in dieser Welt. Und Gott wird Mensch und kommt in unsere Welt hinein und keiner bekommt es mit. Ja, keiner kann man nicht sagen. Lukas berichtet uns ja etwas davon und die Evangelien berichten das ja dann auch, dass es schon Menschen gegeben hat, die davon etwas mitbekommen haben. Zum einen, ja, die heiligen drei Könige. Wenn man sich den biblischen Text anguckt, naja, die waren nicht so heilig und es waren auch keine Könige, es waren Magier. Magoi, so heißt es in dem griechischen Text. Also von daher schon, naja, ob es drei waren, wissen wir auch nicht so genau, weil steht dort nicht. Wir leiten das ab von den Geschenken, die sie mitbringen. Drei Magier kriegen davon etwas mit und Hirten auf dem Felde. Und an dem Rest geht es mehr oder weniger vorbei. Und die Frage ist, warum diese Magier? Warum diese Hirten? Warum stehen die stellvertretend dann auch, ich sag mal, für uns oder man könnte auch sagen, für die Menschheit an der Krippe? Oder was war in ihnen wesentlich und wichtig, dass sie sich auf den Weg gemacht haben? Die Magier, die Sterndeuter, die Weisen, die Könige, je nachdem, wie man sie bezeichnen möchte, die haben ja immer gen Himmel geblickt und haben dann auf einmal gesehen, hatten wir vorhin auch mit den Kindern erklärt und einige Erwachsene haben auch gestaunt, was die Kinder alle wissen. Einer von den Jungs erklärte uns das dann eben mit dem Saturn und Jupiter. Wir können das ja heute alles nachvollziehen, die ganz nah beieinander waren eben im Sternkreiszeichen des Fisches und so war für die weisen Männer vollkommen klar, da ist etwas passiert in dieser Welt, also ein Königsstern, der Stern der Juden im Zeichen des Fisches, das muss irgendwo, muss ein König geboren sein. Ja, jetzt kann man sich darüber Gedanken machen, was das ist und was das war, aber wisst ihr, was das Gute ist an den Sterndeutern? Was sie ausgemacht hat. Sie wussten noch, dass es in ihrem Leben etwas gibt, das größer ist, als sie selbst sind. Und dass da auf einmal ein Stern am Himmel, wir können das heute erklären, und dass auf einmal so ein Stern am Himmel eine Botschaft für sie hat. Und dass diese Botschaft eben für sie dann auch wesentlich und wichtig und existenziell war. Sie waren sich nicht selbst Maß aller Dinge, sondern sie wussten, wie man ihn nun nennt und wie er aussieht, wir wissen es nicht, aber da gibt es einen Gott, da gibt es etwas Größeres, das will mit mir etwas zu tun haben. Das will in meinem Leben eingreifen, weil die wussten genau, der Stern ist jetzt nicht nur da oben, dass ich ihn mir angucke und sage, ah, ist ja interessant, hat man ja schon lange nicht mehr. Und dann guckt man da oben in die Stirn, sondern die wussten, dieser Stern hat etwas mit mir zu tun. Dieser Stern will mich in Bewegung bringen und darf mich in Bewegung bringen, weil es etwas Größeres gibt in dieser Welt. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht und sind diesem Stern gefolgt. Und das ist ja auch eben die Botschaft jetzt von dieser Geschichte, von den Hirten. Das Heil ist in diese Welt gekommen. Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wen interessiert es denn überhaupt? Wen interessiert denn der Maßstab Gottes für diese Welt und für unser Leben? Und wir müssen leider bekennen, nicht nur die irgendwo in fernen Ländern wohnen, denen ist das Piep egal, sondern oft ist es uns auch eigentlich relativ egal. Bei diesen Sterndeutern war es anders. Die wussten, das hat etwas mit mir zu tun und das fordert mich heraus, das setzt mich in Bewegung. Das lässt mich neu auch über das nachdenken, was ich so für Mitte und Maß in meinem Leben halte und nehme. Und ich glaube, es wäre gut, auch in unseren Zeiten, wenn wir mal auch so wieder anfangen würden, über den Glauben nachzudenken, eben nicht nur, irgendwie interessant, manchmal passiert ein Wunder und ich staune, sondern, und das ist ja das, was Isaac Watts wollte, Es hat etwas mit mir und meiner Wirklichkeit und mit meinem Leben zu tun. Und worüber ich rede, soll nicht ein theoretisches Reden, ein Philosophieren über den da oben sein, sondern soll darüber reden, wie Gerechtigkeit und Wahrheit durch ihn in mein Leben hineingekommen ist, wie Heil durch ihn in mein Leben hineingekommen ist, weil er eine Bedeutung für mich hat. Und darum tauchen die drei Weisen auf. Wir gehen davon aus, hat vielleicht was mit den Geschenken zu tun, die sie mitgebracht haben, von denen die Bibel berichtet. Aber das ist auch eben das, was sich symbolisch dahinter verbirgt. Es sind die drei Vertreter der damals bekannten, ich sag mal, Kontinente. Und die alle kommen hin zu dieser Krippe, weil sie eine Ahnung davon haben. Sie alle, und davon sprechen ja auch die Psalmen, sie alle machen sich auf diesem Weg zur Krippe hin, weil sie eine Ahnung davon haben. An diesem Ort ist etwas geschehen, das hat etwas für mich, hält etwas für mich bereit, das hat etwas für mich zu tun. Und darum machen sie sich auf den Weg. Und darum erzählt uns die Bibel genau die Geschichte von diesen. Wir gehen davon aus, es waren drei Männer. Und das ist ja die Frage, auch immer wieder neu an mich. Interessiert's mich, du Kind in der Krippe, was du für diese Welt, was du für mich willst? Oder schön, dass du da bist, alle Jahre wieder kommt das Christus, reicht aber auch, reicht. Ansonsten halt dich bitte mehr und mehr zurück, weil du bringst ja hinterher noch mein Leben durcheinander. Das wäre ja noch schöner. Und dann, davon berichtet eben die Bibel, diese Hirten auf dem Felde. Die haben es nie ins Heiligtum geschafft, weil der Job war irgendwie auf der einen Seite nicht so ganz koscher. Also sie waren immer ein bisschen außen vor. Aber auf der anderen Seite waren das auch Menschen, die stellvertretend eben für eine bestimmte Haltung stehen. Denn die Hirten, man unterscheidet hinterher auch die Art und Weise, wie man seinen Hirtenamt versteht, die Hirten, das sind die, die sagen, es lohnt sich im Leben auch für etwas anderes da zu sein. Und meine Aufgabe ist es, mich um die Schwächeren zu kümmern, um die Schafe auf der Weide. Das ist mein Job. Und dann haben sie sich auf den Weg gemacht, hin nach Bethlehem, um sich das anzugucken. Und der Bibelleser, der kundige Bibelleser, weiß natürlich genau, na, mit Bethlehem, da war doch was. Warum musste Jesus dort geboren werden? Natürlich Steuerschätzung, und haben wir alles gehört. Aber der eigentliche Grund ist eben ein anderer, weil im Ersten Testament darauf hingewiesen wird, dass der König, der neugeborene König, der, von dem hier der Psalm spricht, der Heil und Segen mit sich bringt, der kommt aus Bethlehem. Und das hat auch einen Grund, denn es gibt einen Mann, der wie kein anderer eben für diesen Ort auch steht und mit diesem Ort in Verbindung gebracht wird. Und das ist der König David. Das ist der, der in seinem Leben richtig Karriere gemacht hat und der, ja, der, man sagt eben, der Vorzeigekönig, der König schlechthin in Israel ist und war. Und dieser Mann kommt aus Bethlehem. Und deswegen kommt der neugeborene König auch aus Bethlehem. So weit, so schön. So weit kann man darüber auch reden. Aber zu diesem König gehört noch ein bisschen mehr. Denn dieser König, David, und es ist interessant, sich mit seiner Lebensgeschichte ja auch zu beschäftigen, mit all den Irrungen und Wirrungen und. Also er war kein Vorzeige-Gottesschüler. Dieser König David war aber als Knabe ein Hirte und hat sich um die Schafe gekümmert und hat das in besonderer Weise getan und hat sich hinterher auch so auch mit um sein Volk gekümmert. In diesem Mann wohnte eine Hirtenmentalität. Und das ist das, was ein König braucht, der für Gerechtigkeit sorgen will. Er muss eine Hirtenmentalität haben. Das ist das, was was Männer und Frauen in der Verantwortung brauchen. Sie müssen eine Hirtenmentalität haben. Und die Hirtenmentalität besteht eben darin, dass ich um meinen Auftrag weiß, dass ich mich um den Schwachen, um das Geringe kümmern muss. Dass mir es nicht einfach egal sein kann, wenn irgendwo in dieser Welt Not und Elend herrscht, sondern dass ich mich dafür einsetze, dass es gerecht zugeht. Und das ist ja eigentlich das, was wir uns so über unsere politische Wirklichkeit immer drüber schreiben, was wir dann eigentlich tun wollen. Und am 23. Februar haben wir wieder die Wahl und die neue Chance, jetzt endlich mal wieder eine andere Regierung zu wählen, die es dann besser macht. Aber ich kann euch schon mal eins versprechen, es wird nichts besser werden. Weil die Welt wird nicht besser dadurch, dass ich eine andere Regierung dann wähle. Die Welt wird auch nicht besser dadurch, dass ich Menschen dann irgendwie sage, du musst das lassen und das tun. Du musst ein besserer Mensch werden. Dadurch wird nichts besser in dieser Welt. Denn das Böse, was geschieht, und wir haben ja am Anfang auch darüber nachgedacht, und wir erleben das ja an so vielen Stellen, das Böse, was geschieht, hat etwas mit dem Unheil des einzelnen Menschen zu tun, hat etwas mit deinem und mit meinem Unheil zu tun. Das ist die Not, die wir Menschen in uns tragen. Wir wären ja alle irgendwie gerne dann auch besser und sagen, ach, hätte ich dies nicht getan und. Irgendwie schlummert das ja in uns allen. Aber wir bekommen es nicht hin. Und die, von denen wir sagen, die da oben sind, bekommen es auch nicht hin. Die Welt wird nicht besser werden dadurch, dass wir eine andere Regierung bekommen. Nein, die Welt wird dadurch besser werden, dass Menschen heil werden. So beschreibt es die Bibel. Weil in dir etwas kaputt ist. Weil in dir etwas zerbrochen ist. Weil in dir etwas ist, was dich am Ende immer wieder dazu treibt, so hat es ja der Apostel Paulus beschrieben, das zu tun, was du eigentlich nicht willst. Weil in dir etwas unheil ist. Und vor der Erkenntnisherausforderung stehen wir als Menschen. Und ich bin wütend und ärgerlich über das, was wir in diesen Tagen wieder erleben müssen. Ich mache das traurig und wütend, dass so etwas passiert wie in Magdeburg. Und mich macht das auch noch wütender, wie wir damit umgehen. Furchtbar. Furchtbar. Und der Spaltpilz, der uns gegenseitig zu Feinden werden lässt, wird weiter und weiter und weiter in unser Volk und in dieses Land getrieben. Und wir werden mehr und mehr so etwas erleben. Warum? Weil die alle böse sind? Nein, weil sie alle unheil sind, so wie ich auch. Und das macht mich wütend, das so zu erleben, weil so viele Menschen dabei auf der Strecke bleiben. Jetzt die Toten, die fünf Toten in Magdeburg, aber wie viele mehr bleiben auf der Strecke, die dann nicht unbedingt gleich sterben, aber kaputt gehen in dieser Welt? Wie viele kommen hier nicht im Leben an? Nicht, weil wir alle so böse sind, sondern weil in uns etwas Unheil ist und da heraus das Böse entsteht. Und das ist die frohe Botschaft von Weihnachten. Da ist jemand geboren, der Heil und Segen mit sich bringt. Und das ist nicht so ein Zauberkünstler und ich gehe da hin und auf einmal funkt's und denke, oh, jetzt ist ja... Nein, dieses Baby will mich abholen in dem, wer ich bin als Mensch und als Kind. Will mich abholen mit dem, was in mir unheil ist, was verletzt ist. Und das fängt ja immer sehr früh auch in der Kindheit an. Und dieses Kind lebt mich ein und sagt, komm. Und er kommt als Kind, damit ich keine Angst haben muss. Und er sagt, komm, komm hier zu diesem Ort. Hier wirst du heil finden und hier wirst du heil werden. Hier kann es passieren, dass aus dir am Ende ein Mann oder eine Frau wird, die Hirtenmentalität hat. Komm und nahe dich diesem Ort. Und was wir erleben, auch in den nächsten Wochen und Monaten wieder erleben werden, ist genau etwas anderes. Und das wird uns als, hier Menschen in unserem Land, als Menschengemeinschaft nicht ein Stück weiterbringen, sondern eher dahin bringen, dass wir noch mehr an Zerstörung, noch mehr am Mord und an Totschlag erleben. Die Hirten bekommen es erzählt. Raue Jungs mit einem guten Kern, weil das Menschen waren, die eben wussten, dass ihr Leben ein Leben ist für andere. Und dass sie die Herde nicht bekommen haben, um sie dann zu melken und zu scheren und möglichst viel Benefit rauszuholen, sondern dass sie die Berufung haben, für diese Herde da zu sein. Und diese Berufung trägt jeder von euch in sich. Die Herde ist unterschiedlich groß und sieht dann auch unterschiedlich aus. Aber wir alle haben Verantwortung für den Nächsten, für unseren Mitmenschen. Und die Botschaft von Weihnachten lautet von dieser heiligen Nacht: Dir ist heute der Heiland geboren. Komm und erleb dieses Wunder, wie du heil werden kannst, weil dir dort eine Liebe begegnet, die in der Lage ist, aus Bösem Gutes, aus dem, was zerstört, Heilsames werden zu lassen. Komm, das ist der Ort, wo du das erfahren kannst. Und dieses Kind in der Krippe ist genau dieser Mann, dieser neue König aus Bethlehem, dieser Sohn Davids, der am Ende sagen wird: Ich bin der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Ich bin der gute Hirte, der sein Leben gibt für dich, damit du rauskommst aus dieser Spirale des Unheils hinein und hinauf auf den Weg des Friedens und der Gerechtigkeit. Komm zur Krippe und schau dir dieses Wunder an, alle Jahre wieder. Und wir wollen nicht darüber reden, sondern wir wollen ja darüber reden, was das mit mir gemacht hat, was das mit uns gemacht hat. Ich wünsche uns allen miteinander eine gesegnete, eine besinnliche, aber auch eine wundersame Weihnachtszeit. Amen.